mit Anfechtungen zu leben, mit Grenzen leben, in den Anfechtungen standhalten. Das ist das Thema heute. Den Versuchungen standhalten. Und die Gnade Gottes sei mit uns und der Friede von Gott, ich sage es mal ganz bewusst mit einem anderen Grußwort von Paulus aus den Briefen, der Gott allen Trostes. Er sei mit uns, liebe Gemeinde. Ja, geschafft. Auf der Straße sieht man keine Kostüme mehr. Die sind wieder im Schrank. Masken sind vorbei. Leider sagen die einen, Gott sei Dank die anderen. Jetzt beginnt statt dem närrischen Ausnahmezustand wieder der Alltag. Und dann regiert seit 10 Tagen der Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Und die Pandemie ist nach 2 Jahren immer noch nicht vorbei. Da war einem sowieso nicht nach Fasnacht. Und die Kinder, die Nora ist da, und das finde ich ganz toll, dass du heute in der Predigt dabei bleibst. Wir haben leider niemanden, der sich eingetragen hat für den Kindergottesdienst. Umso mehr freue ich mich, dass du gekommen bist mit deinem Papa und jetzt auch zuhörst. Und die Kinder und in der Schule, im Kindergarten, die haben Fasching gefeiert. Das ist auch ganz klar und verständlich. Die wollten ihre Kostüme ja mal ausprobieren und zeigen ihren Freunden. Aber wir in der Erwachsenenwelt, ganz ehrlich und persönlich, ich fand das jetzt gut, ganz im Ernst. Denn manchem wurde ja auch der Narrenspiegel bei reduziertem Programm vorgehalten. Alle Verkleidung weg. Oder doch nicht? Und ganz ehrlich, wie gut, dass aus dem Rosenmontagsumzug in Köln eine Friedensdemonstration sich auf den Weg gemacht hat. Ja, mit dem heutigen Sonntag beginnt für die Christen die Fastenzeit. Fastenaktionen wie 7 Wochen ohne, mal zu verzichten auf das Handy. Die jüngere Generation und auch die ältere Generation, das ist ja kaum mehr denkbar. Mal nicht, vielleicht einen Tag lang nicht das Handy dabei zu haben. Ich habe jetzt von jemandem gehört, der schaut 2000 Mal am Tag auf das Handy. Da ist doch auch eine gewisse Abhängigkeit da. Die Fastenzeit empfiehlt uns, auf Dinge zu verzichten. Fernseher. Manche Leute kommen im Moment gar nicht weg vom Fernseher, weil sie nur gebannt auf die Nachrichten schauen, Nachrichten lesen, Nachrichten hören. Ja, üblicherweise verzichtet man auf Schokolade. Eine Aktion war einmal, auf Kritik zu verzichten. 7 Wochen lang mal niemanden zu kritisieren. Eine Empfehlung, ohne Alkohol zu leben. Wie toll diszipliniert wir doch sind. Darf ich es einmal ergänzen? Ich habe einen Artikel gelesen in IDEA in der vergangenen Woche von einem jungen Musiker, der zum Glauben gefunden hat, der ist 25 Jahre, ist jetzt für Jesus unterwegs, der aber in diesem Artikel bekennt, wie süchtig er war, pornografiesüchtig, ja, also rauf und runter nächtelang am Computer, im Internet sich die Szenen angeschaut hat. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke, auch diese Werke, das Böse, überwindet durch das Kreuz von Golgatha. Ja, jeder Einzelne hat da so seine Entschlüsse gefasst, auf was er verzichten möchte, und zwar ganz bewusst. Und warum wollen wir das tun in der Fastenzeit? Damit wir uns bewusst auf Ostern vorbereiten. Auf das Geschehen von Golgatha, die Passionszeit, die Leidenszeit Jesu, natürlich mit dem Ausklang, die Freude über die Auferstehung von den Toten. Es sind 46 Tage seit Aschermittwoch, vergangene Woche Mittwoch, da begann die Fastenzeit. Und da, wenn wir die Sonntage abziehen, da kommen wir auf diese 40 Tage. Ihr wisst, 40 Tage in der Bibel haben eine ganz besondere Aussagekraft. 40 Tage ist meistens eine Vorbereitungszeit auf etwas Großes, was dann geschehen wird. 40 Tage war Jesus selbst versucht. Im Alten Testament können wir viele Geschichten nachlesen. Das möchte ich heute nicht vertiefen. Ich denke mal, das ist vielleicht angebracht zwischen Ostern und Himmelfahrt. Genau diese Zeitspanne, das sind auch 40 Tage, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Und er hat gepredigt über das Reich Gottes mit seinen Jüngern. Das Reich Gottes, auch das ein theologisches Thema, wo man nicht nur morgens, Sonntagmorgens eine Predigt hören kann, sondern lange Bibelwochen darüber. Das Reich Gottes, das ist total spannend und interessant. Es ist eine besondere Zahl. Also, die Fastenzeit, das heißt nicht nur die Narrenmaske runter und jetzt den Heiligenschein auf, denn, ihr liebe Geschwister, dann wird es schnell scheinheilig. Eine fromme Maskerade. Heiligenschein oder scheinheilig? Der Mystiker Angelus Silesius, er lebte im 17. Jahrhundert, er forderte kurz und bündig dazu auf, Mensch werde wesentlich. Was ist wesentlich? Was hilft mir in meinem Leben? Und was mich wesentlich macht? Das ist tatsächlich das Unwesentliche loszulassen. Dazu kann uns die Fastenzeit helfen. Das Unwesentliche loslassen. Spürt dem einfach mal nach. Ganz innig. In einer stillen Stunde. Was ist das in meinem persönlichen Leben? Loszulassen. Was mich, wie wir es vorher gehört haben, was mich auch wegführt vom Geistlichen, von der innigen Beziehung zu Jesus, zu Christus. Und Paulus, der Apostel Paulus, formuliert in ganz besonderer Klarheit und Schönheit, was für ihn das Wesentliche ist. Aus 1. Korinther 13, Vers 13, ihr kennt es bestimmt, das Wort. Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Doch die Liebe Gottes, die Agape, ist die größte unter ihnen. Wer sein Kreuz aufnimmt wie Jesus Christus, der gewinnt richtiges, wahres, ja, wesentliches Leben. Wer sein Kreuz aufnimmt, wir wollen es aufnehmen, wir wollen in der Nachfolge Jesus stehen, den Versuchungen standhalten. Das ist das Thema am heutigen Sonntag in Vokavit, der Sonntag der Passion. Das ist das Hauptthema seit vergangenen Mittwoch, seit Aschermittwoch. Das ist die Versuchung. Ja, die biblischen Texte aus 1. Mose 3, gleich auf den ersten Seiten der Bibel, die Versuchung im Garten Eden. Das sogenannte Urmenschenpaar erliegt der Versuchung im Paradiesgarten. Gott selbst erliegt der Versuchung, als er dem Satan, dem Bösen, das Wort Teufel, ich persönlich mag das nicht so. Und das heißt auch immer, umso mehr wir diesen Namen betonen, wir wollen Christus betonen. Er ist der Sieger über Hölle, über das Böse. Er ist der Sieger und ihm folge ich nach. Aber Gott selbst erliegt der Versuchung, als er diesem Bösen freie Hand gibt. Erinnern wir uns an das Leben von Hiob. Hiobs Frömmigkeit, sie wurde getestet. Aber dieser widersteht der Versuchung, Gott abzusagen. Hiob 2, selbst seine Frau hat ihn noch dazu, ich sage jetzt mal etwas profan, angestichelt. Ja, sag doch deinem Gott ab. Ja, wir wollen das jetzt auch nicht vertiefen, die Geschichte, aber ich mache euch Mut. Lest diese Geschichten nochmal nach im Alten Testament. Hiob. Das extreme Schicksal Hiobs wirft ja einen Schatten auf das Leben aller menschlichen Geschöpfe. Unser Leben findet jenseits von Eden statt. Und somit ist es eben auch gefährdet. Tag für Tag. Manchmal ist es mühselig, aber auch reich an Gefahren. Vorher im Gebetsraum, in der Gebetszeit für den Gottesdienst haben wir dafür gebetet. Die Bedrängnisse der verfolgten Gemeinde, dass wir daran immer wieder auch erinnert werden, dass wir für Christen beten. Die Bedrängnisse, das ist ja für uns unvorstellbar. Wir haben eine Freiheit. Und ich meine, die Zeit jetzt des Krieges, die müsste uns doch aufrütteln, dass wir nicht so weitermachen wie bisher in unserem so gut vom Wohlstand geprägten, eingerichteten Leben. Meint ihr das nicht auch? Wir können so nicht weitermachen. Ja. Judas erliegt der Versuchung und hat keine Chance, ihr zu entkommen. Judas, wo Jesus es selbst ist, der ihm den Bissen reicht beim Abendmahl, beim letzten Abendmahl und so veranlasst, dass das Böse in den Jünger fährt. Wenn wir uns die Versuchungsgeschichte Jesu anschauen, und davon gibt es ja nicht nur die im Matthäusevangelium, sondern auch der Jünger Lukas berichtet von der Versuchungsgeschichte Jesu. Und wenn man detailliert diese Zeilen durchgeht, dann sind es eigentlich drei Versuchungen, die Jesus erleidet. Durch das Böse, durch Satanas, durch Satan. Es ist ein heikler und rätselhafter Text. Jesus sei versucht worden in allem, doch er war ohne Sünde geblieben. In der Gottesdienstleitung haben wir bereits den Hinweis bekommen, führe uns nicht in Versuchung. Müsste es eigentlich nicht genauer heißen? Gemeint ist nämlich mit der Bitte Folgendes. Lass doch nicht zu, dass wir in Versuchung geführt werden. Die Wortbedeutung aus dem Griechischen Peirasmos, das heißt Versuch, Probe, Prüfung. Versuchung, das versucht werden. Wir werden angefochten als Christen. Wir werden auf die Probe gestellt. Und das Gegenteil von Versuchung von Peirasmos ist natürlich dann Apeirastos. Ohne Versuchung leben, unversucht bleiben. Im Alten Testament ist ja in dem Geschichtswerk dazu ein religiöser Begriff. Es ist der Unglaube, es ist die Vermessenheit, der Ungehorsam auch des Volkes Israels, das Murren. 40 Jahre, da sind wir wieder bei der Zahl 40, die wirklich eine sehr bedeutende Zahl hat im Alten und aber auch im Zweiten Testament. Wüstenwanderung, das Murren im Gottesvolk, das wurde zu einer Herausforderung. Ja, wir werden auch auf die Probe gestellt. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen. Erinnern wir uns an die Versuchung Abrahams? Ich denke mal, bevor wir dann miteinander Karfreitag und Ostern erleben, werden wir eine Predigt hören über die Versuchung Abrahams. Die sogenannte Bindung, so heißt es im Jüdischen, die Bindung Abrahams. Ja, Gott versucht den Frommen und Gerechten. Da finden wir das Gegenstück aus Psalm 26. Die Versuchung ist ein Mittel, mit dem Gott seinen Heilsplan durchsetzt. Ob wir das so wirklich verstehen? Die Versuchung Gottes ist ein Mittel, mit dem er seine Wege, seinen Heilsplan durchsetzen möchte. Ich kann es vielleicht so belegen, indem wir in der Rückschau, indem wir Menschen aus der Bibel, schauen wir Petrus an, die Jünger, aus der Rückschau erst eigentlich nachvollziehen können, verstehen, warum sind wir in diese Bedrängnis, in diese Anfechtung, in diese Grenze geführt worden. Bei Petrus hieß es einmal, du kannst es jetzt nicht verstehen, was ich tue, sagt Jesus zu ihm. Du wirst es aber hernach erfahren. Hernach. Geht es euch auch so, dass ihr die Situation schon erlebt habt im Nachgang, dass ihr dann verstanden habt, ach so, so war das, so hat Gott mich in diese Situation hineingeführt. Möglicherweise um später ein Zeugnis zu sein, so wie der junge Mann, der sich dann zu Jesus bekehrt hat, von Jesus bekehrt wurde. In Israel kennt man auch das Unterliegen, wo die Versuchung zur Verführung und zum Abfall von Gott führte. Als Christ müssen wir leiden, das ist unsere Versuchung. Es ist aber auch ein Kennzeichen der echten Jüngerschaft und darum, so heißt es im Petrusbrief einmal, im 1. Petrus 1, Vers 6, wenn wir leiden, dann kann das auch ein Grund zur Freude sein. Schauen wir die ersten Jahrhunderte an, der Christenverfolgung. Und der einzige Trost, darum wurde auch die Offenbarung geschrieben, den Christen wurde gesagt, es ist nur eine kleine Zeit, in der ihr leiden müsst, in der ihr in dieser Versuchung aushalten müsst. Diese Leidenszeit, und mir macht das Trost, ich habe es selbst ja auch erfahren an unterschiedlichen Stellen, dass man dieses Wort ganz persönlich und ernst nehmen darf. Leidenszeit ist immer eine begrenzte Zeit. Das heißt in einem Text, sie ist begrenzt auf 10 Tage. Dieses Bild finden wir noch einmal in der Offenbarung, in den Briefen. Leidenszeit, die Verfolgungszeit ist eine begrenzte Zeit. Ja, das war jetzt ein kleiner Ausflug in die Begrifflichkeit der Versuchung, der Anfechtungen. Die hat ja denselben Wortstamm, wenn wir es aus dem Griechischen, aus dem Neuen Testament übersetzen. Ja, dagegen scheint das Versprechen mit seiner unglaublichen Verheißung in dem Psalm, den wir vorher miteinander gelesen und gebetet haben, zu verblassen. Psalm 91, 11. Nämlich, dass sie die Engel, sie werden dich behüten auf allen deinen Wegen. Es ist die Sehnsucht, es ist unsere Sehnsucht nach Bewahrung in den Anfechtungen, in den Versuchungen. Psalm 91 nennt aber zugleich auch die Gefahren des Lebens. Wir haben sie gelesen vorher. Schön, dass wir das jetzt nochmal aufnehmen, dass sich das sowieso eine Einheit widerspiegelt. Es ist der Strick des Jägers, die verderbliche Pest, das Grauen der Nacht, die Kämpfe, die Träume der Nacht und manches, was einem im Verlauf des Tages vielleicht auch zusetzen mag. Ihr kennt das alle, wenn ich euch so anschaue und auch Gespräche führe. Jeder hat sein Leiden, seine Anfechtung. Ja, es gibt wohl kaum eine Vertonung eines biblischen Textes, die so beliebt ist wie Mendelssohns Motette zu diesem Psalm 91. Mancher hat sie vielleicht im Ohr. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten. Wir haben selbst schon gesungen in der Kantorei. Es ist ein wunderbarer Satz. Ich habe nochmal meine CDs untersucht und gedacht, ich hätte von Mendelssohn Bartholdy eine CD davon. Dann hätten wir es einspielen können am Schluss. Ich habe sie leider nicht. Ich habe sie wahrscheinlich auf Schallplatte oder eben im Herzen. Ja, im Herzen auf jeden Fall. Ja, in den Predigten, in den vergangenen Predigten über den Sturm und Christus ist unser Herr, haben wir es uns ja eindrücklich vor Augen gestellt. Gefahren, Stürme des Lebens in unserer Zeit, Naturkatastrophen, Tag für Tag aus den Medien die Meldungen und jetzt auch in Australien, das sind ja unglaubliche Bilder, hunderttausende Menschen, die sich flüchten müssen aus den Naturgewalten aus der Überschwemmung. Ja, und jetzt lasst uns hineinhorchen in den Text aus 2. Korinther 6, Verse 1 bis 10, der uns für den heutigen Passionssonntag in Vokavit vorgeschlagen ist. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth im 2. Kapitel, Kapitel 6, die Bewährung des Apostels in seinem Dienst. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht, ich habe dich zu der Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit unser Amt nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes in großer Geduld, in Trübsal, in Nöten, in Ängsten, in Versuchungen, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Ja, wie geht es euch? Da empfindet man doch Ohnmacht. Ohnmacht und Angst. Paulus nennt also hier in diesen Zeilen seine Schwäche, wenn wir den Korintherbrief lesen. Und er steht auch dazu. Einerseits ist er ja ein brillanter Redner. Da schläft schon mal keiner ein. Oder doch, wenn wir an die Apostelgeschichte denken, der Tychikus, da hat Paulus wohl 3 Stunden lang gepredigt, so lange wird es heute Morgen nicht. Da ist er eingeschlafen und runtergefallen im 3. Stock und war gestorben. Und aber Paulus hat ihn wieder auferweckt. Also ein brillanter Redner. Der Apostel kämpft einerseits mit körperlichen Leiden. Er wird immer wieder bedrängt und angefochten. Verfolgt, eingesperrt. Scheinbar ist er sein Apostelsein keine strahlende Erfolgsgeschichte, eher ein Armutszeugnis, von Sorgen, Angst, Mühe und Not geprägt. Uns, wie geht es uns? Ein Zeitungsartikel sagt es etwa so: Der Krieg in der Ukraine bereitet vielen Deutschen einer Untersuchung zufolge extreme Ohnmachtsgefühle und verstärkt damit die Zermürbung nach 2 Jahren Corona-Pandemie. Ja, die Psychologen machen sich auch ihre Gedanken und die Praxen sind überfüllt. Und wir denken da auch an die Kinder, an die Jugendlichen ganz besonders. Die brauchen jetzt gerade in 2 Jahren Pandemie und leider sind die Praxen so überfüllt, dass sie kaum Termine bekommen. Ja, das erklärte das Kölner Rheingold-Institut auf Basis tiefenpsychologischer und repräsentativer Befragungen in den vergangenen Tagen und Wochen. Die Bürger erlebten den russischen Angriff als plötzlichen Einbruch einer Kriegswirklichkeit mit großem Eskalationspotenzial. Vor allem junge Menschen erleben gerade eine nicht enden wollende Dauerkrise. Wir können das jetzt noch nicht abschätzen, was das für unsere junge Generation bedeutet, wie sich das entwickelt. Und wir als Christen, als christliche Gemeinde, wir können vertrauen und wollen uns einigen, wollen uns zusammenschließen im Gebet in der Fastenzeit. Ja, offenbart der Text aus dem 2. Korinther nicht genau das und noch etwas viel Wichtigeres. In seinem Dienst des Apostels geht es ja nicht um ihn, es geht um Gott. Und genau in der Armut liegt der ganze Reichtum, den Paulus im Glauben hat. Genau da erlebt er doch Gottes Nähe und Kraft in sich und in seinem Leben. Kraft, die ihn die Mühen und Anfechtungen geduldig ertragen lassen. Begeisterung, die ihn antreibt. Eine Zuversicht, die ihn ermutigt. Aus sich selbst kann Paulus ja nichts vorweisen, aber von Christus her. Und so versteht er sich als Apostel. Er ist Zeuge von Gottes Kraft, die in den Schwachen mächtig ist. So sagt er es einmal. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. In uns Ohnmächtigen ist seine Kraft mächtig. Arme, die er reich macht, und Traurige froh. Er weiß um die Auferstehungskraft und das reicht. Das reicht auch für uns. Diese Kraft, das ist eine Dynamis, eine Power. So wie Paulus sich ja bezieht im ersten Kapitel, wo er selbst sagt, das Wort vom Kreuz ist diese Dynamis, die Kraft, die Gotteskraft, das Wort vom Kreuz. 1. Korinther 1, Vers 18. Und ich bin nur ein Heiliger, sagt Paulus. Kein Heiliger, stellt Paulus klar. Ich bin nur ein Mensch. Und lasst es auch mich klar sagen, auch wir als Pastoren, als Gemeinschaftspastorinnen sind Überbringer des Evangeliums, der guten Nachricht von Jesu Leben, der Passion, der Auferstehung. Und andere Menschen, die setzen sich da viel besser in Szene, scheinen wahre Lichtgestalten zu sein, mit übermenschlichen Gaben und Stärken. Manche lachen Paulus aus, dürfen sie ja auch, aber das tut schon weh. Es irritiert Paulus nicht, weil er sich von Gott geachtet weiß. Andere erzählen Lügen über ihn. Das ist schon beschämend. Aber statt sich darauf einzulassen, bleibt Paulus einfach. Was heißt einfach? Er bleibt der Wahrheit treu. Er steht zu seiner Menschlichkeit. Christus sagt, ich bin die Wahrheit und das Leben. Wer zu mir kommt, so heißt die Jahreslosung. Irgendwie hat man die fast aus dem Blick bekommen durch die Ereignisse, die uns übermannt haben. Den werde ich nicht hinausstoßen, nicht abweisen. Maske runter, wie schafft das der Paulus? So demaskierend ehrlich zu sein. Ja, er schaut auf Christus, auf Jesus. Christus trägt und er trägt unser Leben bis zum Kreuz. Bis zum Kreuz, da lässt Gott alle Masken fallen. Da zeigt er uns sein wahres Gesicht und uns ungeschminkt, dass er uns so närrisch liebt, ja, bedingungslos. Er trägt uns durch die Versuchungen und Anfechtungen des Lebens, wenn wir verzweifeln wollen. Er trägt uns durch den Sturm. Er hilft uns beim Weiterrudern, beim Beten, beim Vertrauen, beim Fasten. Wo war er denn in meinen tiefsten Anfechtungen und Versuchungen? In der Trauer, in der Einsamkeit, in der schweren Erkrankung. Wir werden nachher noch ein Zeugnis hören. In meinen tiefsten Versuchungen und Anfechtungen. Auch wenn wir hier schier keine Hoffnung mehr empfinden oder sehen und unsere Ohnmacht empfinden. Gott ist da. Er ist bei uns. Ich möchte uns ermutigen, dass wir uns zusammenschließen. Rücken wir doch näher, umso mehr in diesen Friedensbewegungen, Friedensgebete, die auch die Dankeskirche anbietet, montags um 17 Uhr. Sie erweitert ihre Friedensgebete jetzt für die Ukraine. Wir als Evangelische Allianz in der Wetterau haben uns geeinigt letzte Woche, dass wir nichts Eigenes anbieten, sondern uns anschließen an die Angebote, die die Kirchen, die die Gemeinden schon haben. Die FEG Friedberg schließt sich in der Stadtkirche Friedberg an und arbeitet mit in den Friedensgebeten. Tun wir das doch auch. Unterstützen wir uns als Christen gegenseitig. Rücken wir näher. Das könnte eine Auswirkung sein, dass wir doch wirklich die Einheit suchen. Menschen machen sich auf zu Friedensgebeten, zu Gebetsgemeinschaften, digital, präsent oder virtuell. Unglaublich, was in den vergangenen Tagen und Wochen zusammengekommen ist, wie Menschen sich auf den Weg machen. Mal ehrlich, wenn Gott aus Liebe in Jesus Mensch wird, Kann es dann etwas Größeres und Göttlicheres geben als Menschlichkeit? Der auferstandene Jesus zeigt sich uns als Tröster, als Helfer. Er ist der Pantokrator, der Weltenherrscher, auch wenn wir das vielleicht aus dem Blick verlieren. Er ist immer noch der Weltenherrscher. Es wird regiert. Er ist der Paraklet, der Tröster. Ja, in dem Narrenspiegel entdeckt Paulus die Torheit vom Kreuz. Was zählt schon Ansehen von den Leuten, wenn Gott mich liebevoll ansieht, wie andere mich beurteilen, ist doch nicht entscheidend, weil Gott mich im Entscheidenden in seiner Liebe freigesprochen hat. Die Freiheit erlebt Paulus und erlebt sie. Es macht unabhängig von anderen Menschen und frei, anderen genauso frei, herzlich und in Liebe zu begegnen, allen Anfeindungen und Widrigkeiten zum Trotz. Traurig, aber allezeit fröhlich, haben wir im Predigttext gelesen. Das ist bei Paulus keine fromme Vorstellung, auch kein Widerspruch. Es ist gelebter Glaube, christliche Freiheit, die Paulus lebt. Und ich empfinde es entlarvend ehrlich, einfach menschlich, und das macht uns im Glauben frei. So von Herzen möchte ich auch gerne leben. Mal ehrlich, ihr Lieben, liebe Gemeinde, wie oft verstecken wir uns selbst hinter einer Maske, auch wenn nicht Fasnacht ist. Natürlich, im Moment müssen wir die Masken tragen, aber das ist ja eine medizinische Angelegenheit. Manche machen gute Miene zum närrischen Spiel. Wir wollen stark sein, erfolgreich, gesund und aktiv. Bloß keine Blöße geben, keine Schwäche zeigen. Wir wollen meistern, wir meistern meisterhaft unser Leben und fühlen uns dabei doch so heillos überfordert in einem verrückten Alltagstreiben. Das Leben ist verrückt. Und wie sieht es ganz tief in mir, in uns aus, hinter der Fassade? Da sieht es, wenn man sich so mal in das Innerste hineinschaut, ganz anders aus. Paulus traut sich und steht zu seinen Schwächen. Er versucht keinen schönen Schein aufrechtzuhalten und gibt sich nicht stärker, als er ist. Und gerade darin findet er eine unglaubliche Kraftquelle für sein Leben. Er fühlt sich von Gott geachtet, angesehen und geliebt. Und darin sieht er seine Aufgabe als Apostel, seine missionarische Mission als Christen, anderen Menschen Mut zu machen zu einem Leben mit Gott, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir umdenken, dass wir uns von Gottes Geist einen neuen Geist schenken lassen, einen neuen Sinn zur Erneuerung kommen und immer wieder neu anfangen können, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie umkehren von ihren Wegen. Sagen wir es mal ganz persönlich, sei du selbst, sorge dich nicht um einen heiligen Schein, sondern vertraue auf Gottes Gnade und Liebe. Ja, sei so frei. Das legt uns Paulus ans Herz, den Christen in Korinth, aber aktuell uns heute. Wer ungeschminkt in Gottes Spiegel blickt, sieht sein wahres Gesicht, nämlich einen geliebten Menschen, in aller Menschlichkeit würdig und recht. Den Versuchungen standhalten, das ist das Thema der heutigen Predigt. Fassen wir zusammen. Werde wesentlich, achte auf das Wesentliche. Die Passionszeit ist der Beginn der Fastenzeit. Es ist die Vorbereitung auf das Osterfest, die Auferstehung Jesu von den Toten. Sei standhaft in allen Bedrängnissen, in den Versuchungen des Lebens, in den Ängsten, im Fasten, durch Beten, und durch das Wachen. Der Monatsspruch für März gibt uns da ja auch Hilfen. In ungefärbter Liebe wollen wir miteinander leben. In Freundlichkeit, so sagt es der Text, der Predigttext, in Hilfe und durch die Leitung des Heiligen Geistes. Engel Gottes sollen uns behüten. Psalm 91. Denn Gott ist nichts unmöglich. Dadurch keimt immer wieder neue Hoffnung auf. Das Dunkle, das uns so bedroht, unsere Ohnmacht und Trauer, sie haben nicht das letzte Wort. Nehmt das mit in die neue Woche. Das Dunkle, das uns bedroht, unsere eigene empfindende Ohnmacht, das ist nicht das letzte Wort. Bedrängnisse, Versuchungen sind begrenzt. Denn Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Martin Luther sagt es so: Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast, und bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe, und mich diese Nacht auch gnädiglich behüten und bewahren. Denn ich befehle mich, meinen Leib und meine Seele in deine Hände. Dein heiliger Engel, leite mich und sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an uns habe oder an uns finde. Das ist Luthers Morgensegen und Abendsegen. Der Engel Gottes, er ist, die hat er um uns gestellt, die hat er um Jesus gestellt, als er versucht wurde. Eine ganze Legion von Engeln hat ihn herausgeführt. Ja. Also hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist, seid wachsam, hart aus. Das ist der Monatsspruch für März. Das kann uns helfen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre das Gehörte, die Begegnung mit Jesus, mit Gott in unseren Herzen und segne uns. Amen. Das Lied, das wir jetzt miteinander singen, Gnade sei mit euch, Ingeborg, wie heißt? Ach, bleib mit deiner Gnade, ja, genau. Das kann uns trösten, das kann uns auch nochmal durch die Worte beschenken und uns Mut machen, uns daran festzuhalten, dass Gott uns leitet in der neuen Woche, in allen Herausforderungen, Versuchungen, dass wir dem standhalten mit Gottes Hilfe.